Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von dem Metuch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Selbsthilfe und um ein Jubiläum. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz engagiert sich seit über 30 Jahren für ein besseres Leben mit Demenz. Ob mit der Alzheimer-Krankheit, der frontotemporalen Demenz, Lewy-Body-Demenz oder anderen Demenzformen. Wir unterstützen Menschen mit Demenz und ihre Familien darin, ihren Alltag besser zu bewältigen. Dies tun wir sehr praxisnah, zum Beispiel am bundesweiten Alzheimer-Telefon, über unsere Broschüren, über Tagungen und Kongresse und über diesen Podcast. Wir informieren und sensibilisieren die Öffentlichkeit über die Erkrankung. Und wir sind ein unabhängiger Ansprechpartner für Medien, Fachverbände und Forschung. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen uns dabei, eine demenzfreundliche Gesellschaft zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt unter www.deutsche-alzheimer.de/spenden.
Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft wird 35. Dieses Jubiläum wäre allein schon Anlass für eine Sendung, egal ob sie den Demenz-Podcast mit herausgibt oder nicht. Denn wir stellen Ihnen ja die Menschen und Institutionen in Deutschland vor, die richtig gute Arbeit für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen machen. Und da gehört die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz, wie es ganz genau heißt, natürlich dazu. In dieser Sendung wollen wir uns diesen Aspekt Selbsthilfe mal genauer anschauen bzw. anhören, aber auch, wie diese Institution gewachsen ist. Bevor der Dachverband, also die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, gegründet wurde, gab es in einigen Städten schon Initiativen, zum Beispiel in Berlin. Von Anfang an dabei war Christa Matter. In einem sehr kleinen Raum bei SEKIS, der Berliner Selbsthilfe-Kontakt- und Informationsstelle, der 2 Tage zur Verfügung stand, vor allem für telefonische und persönliche Beratungen.
Dieser Raum wurde an anderen Tagen von anderen Organisationen auch genutzt. Und dann stand halt am Fenster ein großer Schreibtisch und dann halt dieses alte graue Telefon, später war es, glaube ich, sogar ein grünes. Aber am Anfang habe ich immer noch die Wählscheibe gedreht. Und irgendwann gab es dieses Tastentelefon. Dann gab es ein paar kleine Schränke und jede Organisation hatte da einen für sich und einen kleinen Schlüssel, wo man dann immer alles wieder verstauen musste. Und es war auch alles dieselbe Telefonnummer, glaube ich. Und dann gab es noch einen ganz kleinen Tisch daneben, wo dann diese Schreibmaschine stand und wehe, man hat sich verschrieben und das Korrekturband war nicht da. Also es war schon irre.
Seit 1986 gab es die Münchner Alzheimer-Gesellschaft e.V. Dort führten zunächst ehrenamtliche telefonische Beratungen für Angehörige von Menschen mit Demenz durch. Weitere Zusammenschlüsse von Angehörigen und Menschen aus Medizin und Pflege entstanden in anderen Regionen und Städten. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, aber damals gab es einfach keine Angebote oder Informationen zum Thema Demenz. Heike von Lützau-Holbein aus München erlebte das, als ihre Mutter Ende der 1980er Jahre erkrankte.
Man weiß nicht, was Sache ist, man weiß nicht, worum es geht. Wir sind ein bisschen vorgewarnt, weil die Tante, ihre 5 Jahre ältere Schwester, schon auch ähnliche Symptome hatte. Und wir insofern dachten, oh, was passiert jetzt mit unserer Mutter? Es gab so wenig Informationen. Man wusste so wenig, an wen man sich wenden konnte, wo man Hilfe fand, was man überhaupt tun konnte. Und dann bin ich eben dazu gekommen. Und da gab es eben einfach engagierte, vor allen Dingen Mediziner oder auch Menschen, die sich im Umfeld kümmerten. Ja, da hat man einfach überlegt, was braucht es denn eigentlich zusätzlich? Und was es brauchte, ist natürlich zusätzlich eine Lobbyarbeit, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, in Richtung Gesundheitspolitik und in Richtung Familienpolitik, um das Thema auf der Agenda einfach viel höher zu schieben.
Am 2. Dezember 1989 war es dann in Bad Boll im Großraum Stuttgart soweit. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft wurde als Dachverband der überall im Land entstandenen Gruppen gegründet. Heute gehören mehr als 130 Alzheimer Gesellschaften dazu, die auf Landes- oder regionaler Ebene organisiert sind. Aber wieder zurück in die Zeit vor 35 Jahren. Es gibt einen Dachverband, es gibt viele engagierte Menschen und viel zu wenig Personal und viel zu wenig Geld. Hier kam nun Frau von Lützau-Holbein ins Spiel, deren Onkel einer der Gründer der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft war, die damals noch in München saß, später dann nach Berlin umzog.
Vor allen Dingen mangelte es an betriebswirtschaftlichem Know-how, wie man so einen Verein führt, wo man Geld herkriegt, wofür man es einsetzt, wie man Projekte durchführt und sonst irgendwas. Und da hat dieser Onkel mich gefragt, hör mal, du bist doch in München und die Geschäftsstelle der Deutschen sitzt jetzt in München. Könntest du nicht so 3 Stunden im Monat dich mal ein bisschen darum kümmern? Und dann habe ich mich an die gewandt und habe gesagt, ich wäre bereit, das zu tun. Und so kam es dann. Und dann bin ich eben im Dezember 1990 dazu gekommen und bin dann als Schatzmeisterin kooptiert worden.
Die Informatikerin war damals Geschäftsführerin ihrer eigenen IT-Firma, so dass sie tatsächlich Erfahrung mit Geld hatte. Sie war dann von 2001 bis 2015 Vorstandsvorsitzende der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, prägte diese also maßgeblich. Mittlerweile hat sie die Deutsche Alzheimer-Stiftung gegründet. Infos dazu in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Anfangs war der Fokus ein ganz anderer als heute. Es wurden vor allem die Menschen mit Demenz in einem fortgeschrittenen Stadium gesehen.
Wir haben so einen Blick gehabt auf die Schwerstpflegebedürftigkeit, Betreuung rund um die Uhr. Und die ersten Schwierigkeiten bestanden einfach darin, sich zu überlegen, wo können wir denn überhaupt ansetzen? Wo können wir welche Unterstützungsmöglichkeiten für die Angehörigen bieten, um sie zu entlasten? Wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt, gibt es ein ganz grundlegendes Buch, das heißt Der 36-Stunden-Tag. Das kann man heute noch kaufen. Und da wird ganz eklatant beschrieben, welche Belastungen eigentlich Menschen ausgesetzt sind. Es geht ja wirklich um Betreuung rund um die Uhr. Deshalb 36-Stunden-Tag.
Selbsthilfegruppen waren ein ganz wichtiger Baustein von Anfang an.
Das war auch gut zu sehen, wie die Angehörigen sich entwickelt haben aus eigener Kraft, ja, wo man halt ja einfach nur unterstützende Gespräche gemacht hat und deren Handlungskompetenzen wieder sozusagen aktiviert hat, dass sie losgehen kann. Und ich habe eine unglaubliche Hochachtung vor dem, was sie leisten. Und das ist bis heute so geblieben. Also deshalb, ich bin so die sehr vehemente Verfechterin, sich um die Angehörigen zu kümmern. Also ich habe mich immer mehr um die Angehörigen gekümmert. Ich habe die Erkrankten nicht aus dem Blickfeld verloren, aber ich dachte mal, das System funktioniert nur durch die Angehörigen und die brauchen die Stärkung.
Frau Matter hat viele Gruppen begleitet, die sie meist Angehörigengruppen nennt. Das hat auch damit zu tun, dass das Wort Selbsthilfe sogar heute noch bei einigen Menschen zumindest ein bisschen Unwohlsein auslöst. Was erwartet mich da? Muss ich da mein Innerstes nach außen kehren? Und wie läuft so etwas eigentlich ab? Damit das nicht so bleibt, hat diese Sendung einen Schwerpunkt auf genau diesen Fragen.
Die Selbsthilfegruppen, aus meiner Sicht, so wie wir das immer gemacht haben, da ist unsere Aufgabe nur die Moderation. Also wir korrigieren nicht. Außer es gibt mal einen ganz schlimmen Fehler, ja? Also jemand erzählt über einen versicherungstechnischen Fall oder so, wo ich dann dachte, naja, nee, so stimmt das nicht. Dann hat man da eingegriffen. Aber im Grunde genommen geben die Themen vor, was wichtig ist. Und die Moderation ist halt ja auch so gesteuert ein Stück weit, dass sie alles im Blick haben müssen natürlich. Ne? Also wenn irgendwas Unangenehmes ist, wie jemand ist verstorben, gibt es auch immer manchmal Angehörige, die sagen, ach, wir sind dann ganz schnell bei einem anderen Thema, da muss man sie halt wieder kurz zurückholen, damit sie auch bei dem Thema bleiben. Aber das sind eben, wie gesagt, so kleine Sachen. Und ansonsten haben die ja ganz schnell untereinander auch Kontakte geknüpft. Ja? Und wenn die anfangen, untereinander im Austausch zu sagen, ja, wir, dann bin ich immer total glücklich gewesen, ja, weil das war eigentlich genau der Punkt, dass sie sich nicht an uns Hauptamtlichen oder an diesen vermeintlichen Fachleuten, ne, orientieren, so von wegen, na, Sie wissen es doch ganz genau, Frau Matter, sagen Sie mal, sondern dass sie wirklich irgendwann so weit waren, dass sie das aus ihrer eigenen Kraft geschafft haben.
Also, lassen wir auch in dieser Sendung die Angehörigen zu Wort kommen. Melanie Liebsch zum Beispiel. Sie ist heute Mitte 30. Ihr Vater veränderte sich, als sie 10 Jahre alt war.
Es war nie so, dass ich emotional sehr stark an ihn gebunden war, weil er auch nie, sag ich mal, eine große emotionale Nähe und Wärme ausgestrahlt hat. Aber dennoch, er hat Dinge mit mir unternommen, Ausflüge gemacht, er war geschichtlich sehr, sehr interessiert. Von daher sind wir da oft irgendwelche Burgen oder Schlösser angucken gegangen. Und waren zum Beispiel gemeinsam auf dem Sportplatz, weil in unserem Heimatdorf war ein kleiner Fußballverein und da war immer sonntags oder am Wochenende ganz gerne auf dem Sportplatz beim Zugucken und hat mich dann auch mitgenommen. Also es gab Aktivitäten, so bevor ich 10 war circa, und das hat sich dann eben immens verändert. Dass er immer passiver, zurückgezogener, introvertierter wurde. Also so seine Aussage war immer dieses klassische, lasst mir mal Ruhe. Und er wollte am liebsten den ganzen Tag wirklich auf dem Sofa verbringen, vielleicht noch ein bisschen Zeitung lesen, ein bisschen Fernseh schauen, aber immer in einer Ruhestellung.
Nichts half. Als Kind erzählte sie begeistert von ihrem Tag, von guten Noten oder von Freizeitaktivitäten. Keine Reaktion. In der Pubertät schrie sie ihren Vater teilweise an, weil sie hoffte, dass ihm wenigstens das eine Reaktion entlocken würde. Doch die kam nicht.
Mit der Zeit habe ich mich dann irgendwie abgefunden. Für mich war das ja so die Normalität, dass der Papa physisch da ist, aber emotional nicht greifbar ist. Irgendwann habe ich mir immer wieder so die Frage gestellt, was mache ich denn falsch als Tochter? Also irgendwas muss mit mir doch definitiv nicht in Ordnung sein, weil andere Papas von meinen Schulkameradinnen, Freundinnen, die sind ja anwesend, die sind bei Schulaufführungen da, die sind bei anderen Aktivitäten da, die spielen eine Rolle im Leben. Und bei mir war das immer so, ich habe immer erzählt, ja, mein Papa ist halt irgendwie krank. In diesem Irgendwie lag so meine ganze Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit drin, weil ich keine Erklärung hatte.
Was konnte das sein? Burnout, Depression? Niemand wusste es so recht. Dann kam 2013 endlich die Diagnose frontotemporale Demenz.
Es war ein Felsbrocken, der abfiel. Es war ein Kronleuchter, der sich plötzlich entzündet hat, weil in dem Moment, als ich dann die Krankheitsbeschreibung gelesen habe auf verschiedenen Seiten, waren wir uns alle einig, meine Geschwister, meine Mama und ich, das ist total der Papa, den man da wiederfindet. Es war eine extreme Ambivalenz. Auf der einen Seite war diese Erleichterung, endlich eine Erklärung zu haben, endlich zu verstehen, Antworten auf dieses viele Warum zu bekommen. Vor allem auch auf dieses, hat er keine Lust oder will er nicht? Also wir haben uns ja auch immer die Frage gestellt, hat er uns nicht lieb? Also hat mein Papa mich als Tochter nicht lieb, weil er so und so reagiert oder eben nicht reagiert? Und auf der anderen Seite kamen natürlich auch ganz viele neue Fragen auf und viel neue Verzweiflung und neue Überforderung, weil uns ja auch geschildert wurde, eine Demenz ist eine degenerative Erkrankung, stetig fortschreitend, und die Symptome werden sich definitiv verschlechtern.
Mit diesen Fragen im Gepäck kam bei Frau Liebsch sehr schnell der Wunsch auf, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. In Stuttgart fand sie eine Gruppe für Angehörige von Jungerkrankten. Sie fühlte sich sofort aufgehoben.
Müssen muss man gar nichts. In der Regel ist es eine Einladung und ganz oft erst einfach nur die Einladung zum Dasein. Und wenn man möchte, die Einladung sich zu öffnen, etwas preiszugeben, zu erzählen, Das ist alles kein Muss, alles kann, nichts muss. Es entsteht durch dieses gegenseitige Wissen um die Situation von Anfang an eine sehr wertschätzende und nahbare Atmosphäre. Also so habe ich das immer erlebt. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, mal gar nichts zu sagen, mal wirklich nur Zuhörer zu sein. Und dann gibt es vielleicht mal ein Thema, wo man das Bedürfnis hat, sich zu öffnen und etwas zu erzählen.
Melanie Liebsch nennt das Ganze sogar magisch.
Also für mich bedeutet diese Magie der Selbsthilfe im Endeffekt genau diese Atmosphäre, die ich eben beschrieben habe, diese Wertschätzung, dieses Nahbare, dieses Aufgefangenwerden von allen Gruppenmitgliedern und dann eben auch in speziellen Situationen, wenn Teilnehmende innerhalb der Selbsthilfegruppe sich selber eine ganz wertschätzende und wohlwollende Rückmeldung geben. Ganz oft ist ja so ein riesiges Thema, auf die Selbstfürsorge zu achten. Und ganz viele Teilnehmenden in den Gruppen, die sagen auch oft sehr verbittert, ja, was soll ich denn noch alles machen? Ich habe diesen Pflegealltag 24/7 und ich habe da einfach keine Zeit, mir mal schön irgendwie eine Tasse Tee zu machen und mich mal 10 Minuten in Ruhe irgendwie hinzusetzen. Das funktioniert einfach nicht. Und dann ist es ganz oft so, dass die anderen Teilnehmenden eine Rückmeldung geben, wie vielleicht doch so ganz kleine Mini-Auszeiten realisiert werden können. Einfach passend für denjenigen, der diese Befürchtung so geäußert hat und diese Bedenken, weil die Teilnehmenden sich mittlerweile auch ganz gut kennen.
Mittlerweile ist Frau Liebschs Vater verstorben. Die Zeit auch mit der Selbsthilfegruppe war so prägend, dass sie vor 2,5 Jahren selber eine für Angehörige von Menschen mit frontotemporaler Demenz ins Leben gerufen hat. Sie wünscht sich, dass betroffene Angehörige an die Hand genommen und ermuntert werden, es mal mit einer Selbsthilfegruppe zu probieren.
Weil ich glaube, so wie ich, dass ich da so ganz proaktiv mir direkt eine Gruppe gesucht habe, ohne dass irgendjemand von außen gesagt hat, hey, denkst du, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit für dich, ist doch eher die Ausnahme. Je älter die Leute sind, mittleres Alter oder vor allem eben auch die Partner und Partnerinnen von Betroffenen, da kommt, glaube ich, dieses Generationenthema noch mit rein. Und da ist es sehr, sehr wichtig, denke ich, dass die von außen so eine wohlwollende Bestärkung bekommen. Probieren Sie es doch mal aus. Machen Sie mal eine Schnupperstunde in der Gruppe. Das ist in der Regel nie ein Thema, um da den Fuß reinzubekommen, weil ich glaube, die Scham und die Hemmschwelle und die Angst, die vorhanden ist, hey, was erwartet mich denn da, ist oft doch schon sehr, sehr hinderlich, dass die Leute von selbst aus auch kommen und Angebote wahrnehmen.
Mit dieser Sendung möchte ich sehr gerne Werbung für Selbsthilfegruppen machen und Ihnen einen weiteren Teilnehmer vorstellen, der eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Demenz besucht. Peter Stutz ist Jahrgang 1947, wohnt mit seiner Frau in einem Dorf bei Siegen, war Beamter bei der Bundeswehr und auch im Ruhestand sehr engagiert, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe. Seit ihm die Diagnose Demenz gestellt wurde, arbeitet er als Beirat in der Demenzforschung der Universität Siegen mit und ging relativ bald auf Anraten seiner Frau in eine Selbsthilfegruppe der Alzheimer-Gesellschaft Siegen-Wittgenstein.
Ich fühle mich ganz wohl da drin. Erst hatte ich gedacht, was soll ich da? Keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall bin ich dann da hingegangen und ich fühle mich da wunderbar wohl. Es ist ganz große Klasse, wie man miteinander reden kann. Die Leute haben ja das gleiche Problem wie ich. Und das ist das Schöne, man ist nicht ausgegrenzt, ne?
Kurz nach unserem Gespräch hat sich die Gruppe getroffen. Herr Stutz beschreibt, was ihn da gleich bei einem Tässchen-Café mit den 10 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet.
Wir gehen da rein, jemand fragt vielleicht ein Thema, ich weiß nicht, ich habe keins. Jeder wird gefragt, ob er was hatte. Dann, wenn einer was hat, dann sagt er das auch. Ja, und dann unterhalten wir uns gegenseitig. Ja, bedeutet mir viel. Deswegen, ich habe keine Lust, damit das da zu Hause zu sitzen. Aber wenn man sich untereinander austauscht, die da betroffen sind, also die das gleiche Problem haben wie ich, dann ist das schon ein Unterschied, ne? Als wenn man nur mit der eigenen Frau darüber redet. Also ich finde das schon gut, dass man das macht. Ich freue mich auf jeden Fall immer auf den Nachmittag, wenn ich da hin soll. Und meine Frau, die packt mich sofort ins Auto und sie macht dann hier in den 2 Stunden hier Shopping. Das kann sie dann auch gerne machen.
Sein Engagement an der Universität Siegen wird hoch geschätzt.
Und was ich ganz toll finde, dass mich die Studentinnen und auch Dozenten da ernst nehmen. Was der sagt, das ist schon richtig. Oder was er sagt, das hat Hand und Fuß. Ne? Und so, das ist das, was mich so auch da motiviert hinzugehen. Ne? Man wird ernst genommen, bei der Uni wie hier auch, bei der Alzheimer-Gesellschaft. Finde ich klasse.
Wenn man mal die UN-Behindertenrechtskonvention nimmt, dann gibt es ja den Spruch, nichts über uns ohne uns. Und das ist sozusagen ein Spruch, der von Betroffenen aus das Ganze betrachtet. Und aus meiner Sicht war es schon immer so, dass Menschen mit Demenzerkrankungen ja auch Menschen mit Beeinträchtigungen sind, die genau dies, was in der UN-Behindertenrechtskonvention steht, für sich in Anspruch nehmen können. Und wir haben das in anderen Bereichen auch. Also es gibt ja auch andere Vertretungen von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, wo es uns dann auch immer wichtig ist, dass es natürlich die Angehörigen gibt, aber dass es daneben natürlich auch die Selbstvertretung der Betroffenen gibt.
Das ist Dr. Martin Danner. Er ist Bundesgeschäftsführer der BAG Selbsthilfe. Das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. In der BAG Selbsthilfe sind an die 130 Bundesverbände zusammengeschlossen, unter anderem auch die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft.
Alle eint das Selbsthilfeprinzip, eben die gegenseitige Unterstützung untereinander, aber natürlich auch die gemeinsame Interessenvertretung. Zum einen geht es natürlich darum, die Selbsthilfebewegung in Deutschland voranzubringen. Wir haben ja ganz viele Herausforderungen, beispielsweise, wie kann man jetzt in so einem digitalen Zeitalter die Austauschmöglichkeiten unter Betroffenen verbessern, welche Angebote kann es da künftig geben, bis hin zu Fragen, wie kann man künstliche Intelligenz in der Selbsthilfearbeit einsetzen. Aber es gibt natürlich auch viele generelle Themen, wie beispielsweise, welche Auswirkungen hat der Klimawandel denn gerade auf Menschen mit Behinderungen und chronisch kranke Menschen, ältere Menschen. Und da ist einmal unsere Aufgabe, dann immer sozusagen am Puls der Zeit zu sein und dann über Projekte innovative Ansätze für die Selbsthilfe dann auch zu erproben und dann auch Angebote auf den Weg zu bringen. Das ist so die eine Geschichte. Das zweite wichtige Feld ist natürlich, dass wir die Vertretung der Patientinnen und Patienten, der Menschen mit Beeinträchtigungen, der pflegebedürftigen Menschen so im politischen Raum sind und natürlich da dann im Parlament und in Gremien der Selbstverwaltung und überall dann dafür sorgen, dass die Anliegen der Betroffenen vertreten werden. Und zum Schluss ist es dann auch noch so, dass wir natürlich so typische Dachverbandsaufgaben haben, Fördergelder vermitteln und solche Dinge gehört natürlich auch dazu.
Das ist alles wichtig, damit Selbsthilfe weiter so gute Arbeit machen kann wie bisher. Sie steht mittlerweile vor ganz anderen Herausforderungen als zum Beispiel vor 35 Jahren. Nehmen wir doch einfach diesen Zeitpunkt, als die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft gegründet wurde.
Die Selbsthilfeorganisationen sind halt immer deshalb entstanden, weil es Defizite in der Versorgung gab, weil Menschen nicht so richtig wussten, wie geht's denn jetzt weiter mit meiner Erkrankung, welche Möglichkeiten habe ich, wo finde ich was und so. Insofern gab es schon immer Gründe, warum sich überhaupt Menschen zusammengeschlossen haben, um sich untereinander auszutauschen. Aber gerade die jüngere Generation, der ist es schwer zu vermitteln, warum man jetzt sozusagen sich dann tatsächlich in einer Gruppe face-to-face treffen soll, weil so die Idee ist, naja, im Internet gibt's ja alles und dann google ich mal ein bisschen und dann weiß ich schon, wo es lang geht. Und da ist es eben die große Herausforderung, deutlich zu machen, dass es nochmal eine ganz andere Geschichte ist, wenn ich gleich Betroffene habe, die mich dann auch emotional stärken, von denen ich dann auch höre, wie die im Alltag mit den Dingen zurechtkommen. Und das ist eben halt was anderes, sowas. Auch übrigens was anderes als irgend so ein Chat, wo ich ganz anonym irgendwelche anderen User habe, zu denen ich ja auch nicht richtig eine Beziehung aufbauen kann. Also wer mal in der Selbsthilfe war, der weiß, wovon ich rede. Und unsere Herausforderung ist aber, den Menschen, die jetzt da noch keinen Bezug dazu haben, sowas dann auch zu vermitteln.
Also, junge Leute gewinnen, das ist eine herausfordernde, aber wichtige Aufgabe. Die BAG Selbsthilfe hat da einige Ideen.
Wir haben gerade einen super interessanten neuen Kanal auf Twitch eröffnet. Pop und Pasta heißt der, wo wir in den nächsten Wochen Sendungen von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen für junge Menschen mit Beeinträchtigungen auflegen. Also es gibt sozusagen schon eine Szene, in Anführungszeichen auch junger Menschen, die sich in der Selbsthilfe engagieren. Und da muss ich ja auch sagen, dass man natürlich am besten junge Menschen erreicht, wenn junge Menschen sozusagen mit Gleichaltrigen Kontakt aufnehmen. Also wenn dann so jemand Älteres wie ich da kommt und sagt, Selbsthilfe ist eine coole Sache, dann ist das, glaube ich, ziemlich uncool. Und es ist auch so ein Thema für die Selbsthilfeorganisation, weil da oft im Vorstand und so natürlich ältere Leute sitzen. Und für uns, also sozusagen als Dachverband, ist es schon immer so eine Botschaft zu sagen, Leute, ihr müsst auch gucken, dass junge Leute Aktionsfelder in euren Verbänden bekommen, dass es da Angebote gibt. Wir haben zum Beispiel so ein Projekt gemacht vom Event zum Wir, wo wir jungen Leuten das Know-how in die Hand gegeben haben, wie man Events organisiert, also Picknicks und Ausflüge und so, weil dieses Setting Stuhlkreis halt für viele total langweilig ist. Und es eigentlich dann eher darauf ankommt, über so eine Eventsituation einen geschützten Raum zu haben und sich dann untereinander auszutauschen.
Auch für Menschen mit Migrationshintergrund ist die Idee der Selbsthilfe oftmals fremd.
Die kennen aus ihrem kulturellen Herkommen oft gar nicht diese Idee, dass man sich als Patient oder als Betroffener oder als Angehöriger untereinander ohne einen Arzt oder ohne einen Geistlichen oder so irgendwie austauscht. Und da ist es echt total wichtig, dass wir Kooperationen mit Organisationen von Menschen mit Migrationshintergrund aufbauen. Beispielsweise auch dann dort Leute, die halt quasi dort im religiösen Bereich tätig sind, finden, die dann auf die Selbsthilfe verweisen. Also es ist schon anspruchsvoll, diesen Gedanken der Selbsthilfe nach außen zu tragen.
Interkulturelle Kommunikationskompetenz, Expertise in Social Media. Die Aufgaben von Selbsthilfe haben sich ganz schön erweitert. Auch inhaltlich hat sich einiges verändert, seit die Basisinformationen über Erkrankungen aus dem Internet geholt werden können.
Was dann an die Selbsthilfe herangetragen wird, sind dann nochmal die speziellen Fragen. Die allerneueste wissenschaftliche Erkenntnis oder irgendein ganz spezifisches Pflegeeinrichtung oder so. Und deswegen haben sich die Ansprüche in der Weise geändert, als es sozusagen viel anspruchsvoller ist, mit Rat und Tat weiterzuhelfen, seit es eben diese ganzen Informationsangebote gibt.
Hier verweise ich sehr gerne auf das Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, an dem Sie erfahrene Fachleute erreichen. Den Link finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Kommen wir zur Zukunft der Selbsthilfe Demenz. Mir scheint, dass es manchmal Themen gibt, die im politischen Raum eine hohe Aufmerksamkeit bekommen, diese dann aber wieder verlieren. Die Themen, hier die Demenz, bleiben ja aber. Wie kann die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung und nicht zuletzt die Finanzierung erhalten bleiben?
Also letztendlich brauchen wir natürlich sozusagen dann auch einen Impuls der Politik, dass diese Angebote tatsächlich als Angebote angesehen werden, die im öffentlichen Interesse stehen, die ja auch sozusagen das System insgesamt entlasten und insofern natürlich auch nicht nur als Projekt zeitweise, sondern fortlaufend gefördert werden müssen. Es gibt diese Möglichkeit, hier Finanzierungsinstrumente zu schaffen, die dann halt eine nachhaltige und verlässliche Finanzierung gewährleisten. Und das muss einfach gemacht werden. Also wir sehen das ja oftmals, dass ein Teil der Pflegereform ist, dass man Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige dort vorsieht. Aber das wird dann oft eben halt als Anspruch formuliert, dass die pflegenden Angebote diese Ansprüche haben. Es braucht natürlich auch Einrichtungen, die diese Angebote kompetent machen. Und auf der Ebene fehlt es dann eben halt oft in der Gesetzgebung. Und da müssen wir dafür kämpfen, dass sich das ändert.
In den letzten Jahren stelle ich fest, dass halt das Thema Demenz in den Hintergrund rückt. In den wenigsten Parteiprogrammen wird von Demenz geredet. Das Wort Demenz taucht selten im öffentlichen politischen Diskurs auf. Und das ist schade. Das wird vielleicht maskiert durch Krankheiten des Alters. Natürlich. Aber dass jemand explizit sich auf die Fahne schreibt, wir machen jetzt was gegen die Folgen einer Demenz bei 1,8 Millionen Menschen oder machen etwas, damit Menschen später oder gar keine Demenz bekommen, das habe ich ganz, ganz selten von Politikern gehört in den letzten Jahren. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mehr wird, weil die Töpfe werden kleiner, das Kämpfen wird größer. Und Demenz ist immer noch kein sexy Thema.
Das ist Professor Dr. René Thyrian. Er ist Schatzmeister im Vorstand der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, deren Herzstück für ihn die Selbsthilfe ist. Ihre Wichtigkeit müsse man der Politik immer wieder vor Augen führen. Denn die 1,8 Millionen Menschen, die aktuell an einer Demenz erkrankt sind, brauchen Hilfe, sich selbst zu ertüchtigen, mit der neuen Situation umgehen zu können. Genauso wie ihre Familien und Freunde. Nur mal am Rande, wenn ich das zusammenzähle, sind das ganz schön viele Wählerinnen und Wähler.
Um an den großen Rädern zu drehen, braucht man einfach Interessensvertretung auf nationaler Ebene. Und das genau ist dann die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Aber nicht aus dem Denken heraus, Mensch, wir müssen die Versorgung verbessern, also keine Lobbyisten der Versorgung zum Beispiel, sondern immer ganz klar, was muss gemacht werden, damit die Menschen, die eine Demenz haben oder die diese halt versorgen im privat, was muss da gemacht werden, dass deren Bedarfe erfüllt werden? Und dann ist es Interessensvertretung, wenn Sie es Lobbyismus denken wollen, sicher auch. Aber der Kern ist Selbsthilfe.
Für Professor Thyrian, er ist selbst Forscher am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, ist die Einbindung von Menschen mit Demenz in die Forschung ein Thema. Vorhin hat Herr Stutz ja berichtet, wie wichtig ihm seine Tätigkeit im Beirat der Universität Siegen ist. Hier kann die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft beratend tätig sein.
Es wird sehr viel Geld in die Forschung gesteckt seitens der Ministerien oder auch seitens anderer Stiftungen. Und da fühlen wir uns schon in der Verantwortung, Ansprechpartner zu sein für Forschende oder für Institutionen, um halt die Menschen mit Demenz und deren Angehörigen dort vertreten zu sehen. Wenn Sie also zum Beispiel ein technisches Produkt entwickeln und das mit dem End-User zusammen entwickeln, dann ist das keine Frage, dass das Produkt davon profitiert. Andere Forschungsbereiche, die nicht unmittelbar mit Patienten zu tun haben, sehen das noch ein bisschen skeptischer. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es auch weiterhin Forschung geben wird, wo halt nur Experten unter sich sind. Aber das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat in vielen seiner Ausschreibungen, und das ist unabhängig von Demenz, eine Forderung, dass Patientenvertreter und Vertreterinnen an den Designs oder an den Studien beteiligt sein sollen. Das ist eine gute Entwicklung, aber sie muss noch ein bisschen mehr reguliert werden, um halt ganz klar darlegen zu können, wo kann man profitieren. Wie sieht überhaupt so eine Zusammenarbeit genau aus? Es sollte nicht ein einfaches Abnickgremium sein, sondern es ist aufwendig, miteinander zu arbeiten. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas ohne Standards, ohne Qualitätskriterien. Und da müssen wir hinkommen in den nächsten Jahren, dass klar ist, wie die Stimme der betroffenen Angehörigen zum Beispiel in der Forschung gehört werden kann.
Es gibt noch so viel mehr Themen, die immer stärker in den Fokus rücken. Zum Beispiel Prävention.
Es ist eigentlich ein großes Ziel der Alzheimer-Gesellschaft, dass halt Menschen erst gar nicht erkranken oder später erkranken. Und da müssen wir sicher auch Allianzen bilden mit anderen, weil es geht ja nicht um eine Krankheit, sondern es geht um gesundes Leben und Prävention von Alterserkrankungen. Als zweites ist immer noch wichtig, dass wir die Früherkennung als großes Ziel sehen. Dass Menschen, wenn sie an einer Demenz erkrankt sind, auch als solche erkannt werden, damit sie dann sofort ins Hilfesystem reinkommen können und deren Angehörige. Das heißt, Früherkennung ist ein Riesenthema. Genauso gut ist Früherkennung ein Thema, weil es jetzt halt in absehbarer Zeit Medikamente geben wird, die in einem frühen Stadium anwendbar sind, die versprechen, dass die Krankheit dadurch verlangsamt werden kann. Und da muss die Alzheimer-Gesellschaft halt auch definitiv mit wortführend sein und vertretend sein, weil das ist ein Riesenthema, das ist ein Riesenmarkt, der da kommt, das ist eine Riesenherausforderung für das Versorgungssystem und es ist eine Riesenherausforderung für die Menschen selber und deren Angehörigen, weil alleine ein Medikament zu haben, was halt den Verlauf etwas aufhalten kann, ist noch nicht die Lösung, sondern viele, viele Fragen, die sich danach daraus ergeben und wo wir schon sehr lange Erfahrung haben oder wir sehr viel Wissen und Standpunkt haben.
Und natürlich nicht zu vergessen, die 1,8 Millionen Menschen, die jetzt an einer Demenz erkrankt sind und ihre Angehörigen und Freunde. Hier werden unter anderem demenzfreundliche Wohnumgebungen und demenzsensible Krankenhäuser benötigt.
Da gibt es Riesenherausforderungen in den nächsten Jahren, die wir vor uns sehen.
Hier wird die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft mit ihrer großen Expertise in Zukunft weiterhin stark gebraucht werden und sich einmischen müssen. Aber ohne die Alzheimer-Gesellschaften vor Ort wäre das alles nichts.
Ich möchte auf jeden Fall sagen, dass die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft nichts wäre ohne die vielen regionalen Alzheimer-Gesellschaften, nichts ohne die vielen Ehrenamtlichen, die die Arbeit machen und den Menschen mit Demenz und deren Angehörigen helfen. Und was wir am unserem Infotelefon immer hören oder auch in Gesprächen später hören, ist, dass viele Menschen der einzelnen Alzheimer-Krankheit sehr, sehr dankbar sind, weil sie da gewesen sind, als die Probleme wirklich gebrannt haben zu Hause. Das muss einfach gesagt werden und das kriegen die selten zurückgespiegelt. In den ganzen Situationen verliert sich das irgendwie, aber wir kriegen das auf Kongressen, auf Tagungen, am Infotelefon, kriegen wir so häufig zu hören, na, wenn ich Frau so und so nicht gehabt hätte, damals und da einfach hätte hingehen können, dann wäre das alles ganz anders gelaufen. Das muss mal gesagt werden.
Das kann ich nur bestätigen. Und weil das eine Jubiläumssendung ist, dürfen gute Wünsche und Glückwünsche nicht fehlen. Die kommen gleich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich kann Sie nur ermutigen, sich an Ihre regionale Alzheimer-Gesellschaft zu wenden und bei Bedarf eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Ein paar Links zur Sendung finden Sie auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie noch kurz dran. Vorher wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
Dankeschön, ne, an die Kollegin für die jahrelange super kollegiale Zusammenarbeit und Dankeschön, dass ihr auch sozusagen die Alzheimer-Gesellschaften mit euren Materialien so großartig unterstützt und ja, alles Gute für die nächsten 35 Jahre.
Zunächst mal möchte ich meine herzlichsten Glückwünsche loswerden. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft ist wirklich ein ganz wichtiger Pfeiler in der Selbsthilfebewegung in Deutschland und fachlich wirklich ein Verband, der wahnsinnig viel Innovatives auf die Beine gestellt hat und der ganz wichtige Arbeit lokal, regional macht. Also insofern kann ich nur Glückwünsche für diese tollen Jahre, für diese tolle Erfolgsgeschichte aussprechen. Und in Zukunft ist es natürlich so, dass wir angesichts des demografischen Wandels natürlich absehen können, dass die Bedeutung und die Bedarfe in dem Bereich natürlich zunehmen werden. Und insofern kann ich der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft nur wünschen, dann diesen Herausforderungen dann auch künftig auch gewachsen zu sein. Und da setzen wir uns aber auch dafür ein, dass gerade die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft nachhaltige Förderung braucht.
Ich wünsche ihr von Herzen immer die nötigen Ressourcen und die Motivation. Das ist schon alles da, aber dass das einfach eine nie versiegende Quelle ist, dass da immer Menschen und Personen und motivierte Leute da sind, die das auch leben, das Thema. Und dass dieser Spirit von Demenz und Angehörige und Betroffene zu unterstützen, ist unser Herzensthema, dass dieser Spirit immer spürbar sein wird.
Ich wünsche, dass sie bestehen bleibt und dann diese Aufgabe, die sie sich vorgenommen hat, auch durchführen kann. weiterhin. Ich finde die nämlich ganz große Klasse. Sonst würde ich hier nicht hingehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was ich ihr wünsche, ist, dass sie die Aufgaben, die sie sich vorgenommen hat, weiterhin ausführen kann und wirklich immer wieder neue Impulse setzen kann und auch bei der Politik auf der Matte steht, um einfach das Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das wünsche ich. Das ist so etwas Wichtiges, dass wir nicht nachlassen in dem Bemühen. Wir kümmern uns um die Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.
Ich wünsche der Deutschen Alzheimer Gesellschaft weitere erfolgreiche 35 Jahre. Und wenn man an Utopien glauben darf, dann möchte ich, dass sie in 35 Jahren nicht mehr notwendig ist.